Heute im Transfer-Update. BVB, oh je, Schwarz-Gelb legt unter Nuri Sahin den schlechtesten Start seit 10 Jahren hin. Der Trainer angezählt, die Mannschaft in der Pflicht und auch das Management muss sich hinterfragen. Goodbye, Eric. Manchester United zieht nach der desaströsen sportlichen Entwicklung die Reißleine und entlässt Erik ten Hag. Wir blicken auf die möglichen Nachfolger. Und ciao, Mario. Der einstige Skandalprofi muss die Schuhe noch nicht an den Nagel hängen und darf demnächst wohl nochmal in der Serie A kicken. Das und mehr jetzt bei Transfer Update XXL.
Und wir melden uns irgendwo zwischen Bundesliga-Wochenende und zweiter DFB-Pokalrunde. Herzlich willkommen zu Transfer Update, die Show. Montagsausgabe XXL und der Auftakt in die gruseligste Woche des Jahres.
Ich mache den Nuri Sahin. Nuri Sahin, haben wir eben gesehen. War sehr unzufrieden, aber ich bin super gut drauf. Das waren ja eben die geilsten Proben, die wir jemals gemacht haben. Ich möchte da nicht zu viel vorwegnehmen. Ich freue mich auf diese Sendung.
Ja.
XXL, es hat es in sich.
Deshalb grinst du auch schon wie so ein Halloween-Kürbis. Und wir starten mit dem
Horror. Wie was?
Wie ein Halloween-Kürbis. Gruseligste Woche des Jahres.
Magst du Kürbis?
Ja, ich liebe Kürbis.
Ich hasse Kürbis.
Wir starten mit dem Horror von Manchester.
Er ist zu gut geschossen. 92. 2-1 West Ham. Und damit ist es amtlich. West Ham United gewinnt mit 2-1 gegen Manchester United.
Jarrod Bowen mit dem Schlusspunkt in diesem Spiel und mit dem Schlusspunkt in der Beziehung zwischen Manchester United und Erik ten Hag. Jetzt war es dann doch soweit, dieser Niederlage.
Es hat sich abgezeichnet, aber Freud und Leid liegen oft sehr nah beisammen. Auf der einen Seite Julien Lopetegui, ganz wichtiger Sieg für West Ham, hat er auch extrem gewackelt, haben wir berichtet, aber jetzt ist er erstmal weiterhin im Amt und bei Erik ten Hag muss man klar sagen, er ist ja total angeschossen in die Saison gegangen. Wir erinnern uns, es gab ja vor der Saison auch die Gespräche der Owner mit Thomas Tuchel, das zerschlug sich, davor hatte dann Erik ten Hag auch nochmal verlängert bis 2026, er gewann den FA Cup, aber irgendwie so richtig überzeugt waren sie nicht. Und dann haben sie gesagt, komm, wir machen trotzdem nochmal weiter. Und jeder wusste, das kann echt eng werden. Und jetzt hat man die Reißleine gezogen, nur 14. in der Premier League. 4 Niederlagen bereits in der ersten englischen Liga. Das ist natürlich viel zu viel, auch gemessen eben an den hohen Ausgaben, die sie getätigt haben im Transfermarkt.
Ja, gefühlt war es irgendwie die längste Trainerentlassung der Fußballgeschichte, weil wir so oft drüber gesprochen haben, ist jetzt nicht mal gut oder muss da nicht mal ein neuer Impuls her. Wobei, wenn wir uns die Zahlen angucken, die er geliefert hat in seiner Amtszeit bei Manchester United, so schlecht ist das alles gar nicht. Du hast es angesprochen, 2 Titel geholt. Da gibt es viele United-Fans, die sagen, der hat in 2,5 Jahren mehr Titel geholt als Arteta in 5 bei Arsenal. Das ist so. Und auch die Siegquote ist nicht so schlecht. Also da ist ein Alex Ferguson noch besser. Ansonsten alle weiteren Kandidaten, die wir bei United hatten, Mourinho und so weiter, die sind alle so in diesem Bereich.
Ja, aber dennoch hat sich viel angestaut. Ich hatte heute auch nochmal Kontakt zu unseren Manchester United-Quellen. Da geht es auch um Trainingsinhalte, es geht um Kommunikatives. Also man hatte auch wohl nicht mehr das Gefühl bei Manchester United, dass alle aus der Mannschaft Erik ten Hag folgen. Ich halte ihn trotzdem für einen sehr guten Trainer, für sehr eloquent, für sehr erfahren. Und ich bin mir sicher, dass er vielleicht auch einer werden könnte für die Bundesliga in naher Zukunft. Weil ich glaube, das Premier League-Thema wird jetzt erstmal möglicherweise geschlossen sein.
Und interimsweise macht es ein alter Bekannter, hat auch beim HSV gespielt und natürlich eine riesen Vereinslegende bei Manchester United. Ruud van Nistelrooy übernimmt erstmal.
Krieg ich Gänsehaut. Das sind die Bilder, die habe ich früher gesehen, als es, weiß nicht, ob es da noch Premiere, schon noch Premiere hieß oder Sky, aber Ruud van Nistelrooy, Premier League Abende, Old Trafford, unglaublich, die Legende ist Cheftrainer. Und Ruud van Nistelrooy, wer sich jetzt fragt, der war doch schon mal Cheftrainer, genau bei der PSV in Eindhoven. Ja. Da ist ja mal 2. geworden und dann hat sich das Ganze ja dann aufgelöst, gab es ein bisschen Theater in der Kabine und jetzt ist er Cheftrainer und Erik ten Hag wollte ihn ja als Co-Trainer und hat ihn deshalb auf die Trainerbank befördert vor dieser Saison.
Jetzt heißt es von United interimsweise mit großer Betonung irgendwie darauf, weil man sucht natürlich eine permanente Lösung und das sind schon mal alles Herren, die in Frage kämen.
Ja.
Nicht alle frei sind.
Genau, ein Kopf kommt dazu, erklären wir gleich. Das sind auf jeden Fall mal Kandidaten, mit denen sich auch teilweise Manchester United beschäftigt. Die große Frage wird jetzt sein, wie lange läuft das mit Ruud van Nistelrooy? Nur bis Winter, vielleicht bis Sommer, ist er vielleicht eine Dauerlösung? Kann man natürlich jetzt noch nicht sagen, denn wir wissen nur alle, wenn er jetzt 5, 6, 7 Spiele in Folge gewinnt, dann werden möglicherweise die Schreie nach einer Dauerlösung etwas lauter. Aber was wir sagen können, Xavi, Gareth Southgate stehen auf jeden Fall auf der Liste der Red Devils. Ist ja klar, vor allem Gareth Southgate als ehemaliger Trainer der englischen Nationalmannschaft. Was wir exklusiv sagen können, Roger Schmidt steht ebenfalls auf der Liste von Manchester United. Sie haben eine sehr hohe Meinung über ihn, zuletzt Trainer bei Benfica Lissabon. Roger Schmidt behalten wir im Blick, aber vor allem einen, nämlich Ruben Amorim. Exklusiv berichtet im Transfer-Update, Trainer bei Sporting, will wieder Meister werden in Portugal. Aber es gab bereits Gespräche, es gab bereits eine konkrete Anfrage, nicht vor ein paar Monaten, sondern in den vergangenen Wochen, weil man sich auf die Ten Hag-Entlassung vorbereitet hat. Allerdings, im Winter wollte er eigentlich nicht weg, hat eine Ausstiegsklausel im Sommer, nach unserer Info, im zweistelligen mittleren Millionenbereich. Abwarten, was mit Amorim passiert, bei Man City auch ein Kandidat. Aber hier, vor allem müssen wir auf Sebastian Hoeneß achten, wenn Van Nistelrooy länger bliebe. Und das Ganze zieht sich bis zum Sommer. Wird Sebastian Hoeneß eine Option sein? Denn er war bereits vor ein paar Monaten auf der Liste bei den Red Devils und es gab Gespräche.
Ganz schneller Exkurs noch. Thomas Tuchel, ärgert er sich jetzt?
Möglicherweise, aber es gab ja die Gespräche und die Owner haben nicht mit Tuchel zusammengefunden. Also warum hätte es jetzt klappen sollen? Ich glaube, Thomas Tuchel ist happy als Chef der Three Lions.
Und es gibt möglicherweise noch einen abgangenen Prominenten bei Manchester United, der Marcus Rashford. Alles andere als zufrieden mit seiner Situation.
Ja, wobei er unter der Regie von Erik ten Hag weit über 40 Tore erzielt hat, aber eben kein unumstrittener Stammspieler war er eh schon nicht mehr. Jetzt zuletzt ist er wieder gestartet in der Premier League, aber es gibt immer wieder Diskussionen und auch das heute nochmal bestätigt bekommen von unseren Quellen. Rashford ist definitiv ein Verkaufskandidat gewesen bis heute Morgen um 8.30 Uhr, denn da war Erik ten Hag noch Trainer. Ihn würde man gerne von der Gehaltsliste bekommen. Kompliziertes System, Gehalt, Punkte, Financial Fairplay, würde man ihn veräußern, hätte Man United sehr, sehr viel Luft, um auf dem Transfermarkt zu agieren. Aber vielleicht wird er jetzt auch die Königslösung für Ruud van Nistelrooy.
Ein Traditionsverein, der den eigenen Ansprüchen hinterherhinkt, das gibt es nicht nur in der Premier League, das haben wir auch in der Bundesliga.
Ich versuche, auf meine Gesundheit zu achten, auf meine mentale Gesundheit zu achten, auf meine Ernährung zu achten, auf meinen Schlaf zu achten. Ich bin am Sonntag wieder aufgestanden mit dem Gefühl, es muss jetzt weitergehen, es wird weitergehen. Nur ich lasse es nicht so sehr an mich ran, weil meine Gesundheit mir auch sehr, sehr wichtig ist.
Sagt Nuri Sahin zur aktuell schwierigen Situation bei Borussia Dortmund. Zu Hause, wenn die Südtribüne irgendwo am Spielfeld dran steht, ist alles gut. In der Heimtabelle der Bundesliga ist man Erster, in der Auswärtstabelle 16. Dazu passen auch die letzten drei Auswärtsauftritte wettbewerbsübergreifend. Die gingen alle verloren. Enttäuschende Auftritte, Neuzugänge, die noch nicht so funktionieren. All das wollen wir aufarbeiten von dir. Ganz kurzen Satz zu Nuri Sahin, zu der Lage dort.
Ja, soll ich jetzt da noch groß ergänzen? Das haben sich alle Beteiligten anders vorgestellt. Er war derjenige, der als Co-Trainer kam, weil Edin Terzic ihn vorgeschlagen hatte. Er war derjenige, dem Sebastian Kehl und Lars Ricken zugetraut haben, eben diese Cheftrainerrolle auszufüllen. Aber das funktioniert bislang noch nicht. Ich glaube, es gibt Gründe, die auf der Hand liegen. Einer davon ist für mich diese Rasur von Emre Can. Da hat er, finde ich, noch keinen guten Weg gefunden. Entweder lässt man ihn komplett draußen oder man stützt ihn, lässt ihn immer spielen. Ich glaube, da muss er schnellstmöglich eine Entscheidung treffen, weil die Personalie Kapitän immer eine sehr brenzlige ist. Aber Sebastian Kehl hat mal dafür gesorgt, dass ein klares Statement am Wochenende gesetzt wird am Sky-Mikro und hat ihm vorerst das totale Vertrauen ausgesprochen.
Das ist eine von vielen Baustellen, die es zu beseitigen gilt, auf dem Weg zurück in die Erfolgsspur. Patrick Berger hat für uns die Situation des Trainers noch mal genauer unter die Lupe genommen.
Es gibt die volle Rückendeckung für Nuri Sahin von allen BVB-Bossen. Sie haben bewusst diesen Weg gewählt mit dem jungen, noch unerfahrenen Trainer. Denn im Sommer hatten sie auch andere Möglichkeiten. Unter anderem Roberto De Zerbi war beim BVB ein Kandidat. Nach unseren Infos hätte er sich das auch sehr, sehr gut vorstellen können. Der Italiener, am Ende ist er nach Marseille gegangen und die Dortmunder, die haben sich mal wieder für das Thema Stallgeruch und den Weg mit einem eigenen Mann entschieden. Nuri Sahin hat einige Fehler gemacht, das ist richtig. Er kann der Mannschaft noch nicht so richtig seine Spielidee implementieren. Die Mannschaft weiß in Ballbesitzphasen nicht so richtig, was sie damit anfangen soll, findet keine Lösung. Das ist aber, um ehrlich zu sein, kein neues Thema beim BVB. Hinzu kommen aber einige fragwürdige Taktik- und Personalentscheidungen, unter anderem in Madrid. Nach der 2:5-Pleite hat übrigens Nuri Sahin nach unseren Infos einen Krisengipfel anberaumt mit den Führungsspielern. Noch in der Nacht im Hotel hat da mal die Rückfrage gestellt: Ey Leute, glaubt ihr, dass meine Umstellung wirklich der Schlüssel zu dieser Niederlage war? Das ist ein Thema, was in der Mannschaft gut ankam und zeigt. Nuri Sahin nimmt alle mit ins Boot, respektiert alle, kommuniziert gut innerhalb der Truppe und tatsächlich auch nach außen mit den Medien. Nur die Erfolge, die bleiben aktuell tatsächlich aus, was auch daran liegt, dass die Führungsspieler, das übrigens auch die Meinung der Bosse, aktuell komplett abtauchen, ob das ein Emre Can ist, ob das ein Jule Brandt ist oder auch ein Nico Schlotterbeck, und die Liste, die kann man sicherlich weiter fortführen. Noch halten sie also fest an Sahin, wissen aber auch beim BVB, bei so einem großen Verein, wenn es in den nächsten Wochen bis zur Länderspielpause ungemütlich bleibt, die Erfolge ausbleiben, dann muss man das alles natürlich nochmal neu überdenken und auf den Prüfstand stellen. Es gibt einige Namen, die im Umfeld kursieren und diskutiert werden, unter anderem der von Roger Schmidt, war immer mal bei den Bossen in der Vergangenheit ein Thema, aktuell allerdings eher kalt, zumal Roger Schmidt noch bei Benfica Lissabon angestellt ist, auch wenn er dort entlassen wurde, und wir hören raus, Roger Schmidt will eigentlich erst im Sommer ein neues Projekt beginnen.
Ich habe das Gefühl, den Namen Roger Schmidt werden wir in den nächsten Wochen vielleicht auch noch des Öfteren hören. Wenn wir auf die Situation von Nuri Sahin gucken, erstmal richtig so, wie der BVB reagiert, also dass der Trainer bleibt?
Es ist die derzeit richtigste Option. Und sie müssen da jetzt durch, sie müssen Nuri Sahin stärken. Und das tun sie auch. Und deswegen fand ich auch dieses Statement von Sebastian Kehl am Sky-Mikro sehr, sehr relevant für den ganzen Prozess. Aber Nuri Sahin, also so diese Probezeit, die ist natürlich jetzt auch vorbei. Jetzt Pokal in Wolfsburg, dann kommt Leipzig. Er muss jetzt wirklich zusehen, dass er auch vor allem eine Achse bildet. Weil das ist mir zu viel Wechsel, zu viel Jungelei, zu viel Rotation. Pascal Groß, erst Stammspieler, dann jetzt wieder raus. Süle, erst Stammspieler, dann raus, jetzt verletzt. Also er muss jetzt liefern.
Jetzt muss er. Und Lars Ricken nimmt die Spieler in die Verantwortung, sagt, ich erwarte, dass sich jeder Einzelne die einfache Frage stellt, wie er seine individuelle Qualität, die ihn letztlich zum BVB gebracht hat, im Sinne der Mannschaft effektiv ausschöpft.
Aber auch da, das sind ja schriftliche Zitate von Lars Ricken, dem Nachfolger oder dem werdenden Nachfolger von Hans-Joachim Watzke. Der wird ja in ungefähr einem Jahr dann wirklich endgültig sich zurückziehen. Und Lars Ricken ist der Nachfolger im sportlichen Bereich. Aber da erwarte ich mir ehrlicherweise ein Statement. Geh vor die Kamera, Lars Ricken, hau auch mal auf die Kacke, vielleicht auch noch mal ein bisschen Emotionen reinbringen, so wie das jetzt zum Beispiel Sebastian Kehl getan hat. Aber da erwarte ich mir von einem Boss Lars Ricken, den ich für absolut top halte auf der Position, ein bisschen mehr, auch um am Profil zu arbeiten. Und Hans-Joachim Watzke, das auch vielleicht noch kurz ergänzen, unsere Information, will sich aus diesem Trainerprozess rausziehen. Also er wird nicht im Hintergrund sagen, entlassen, festhalten, weil wir die klare Info haben, Watzke gibt die Verantwortung jetzt bewusst an Ricken und an Sebastian Kehl ab.
Man kann natürlich die Frage nach dem Trainer stellen, nach dieser bislang schwierigen Saison für Borussia Dortmund. Aber Patrick Berger hat sich für uns auch nochmal die Situation der Neuzugänge angeguckt, die nicht alle so funktionieren, wie man sich's wünscht.
Nur ein Neuzugang beim BVB hat mal so richtig eingeschlagen, und zwar Serhou Guirassy, der Guinea, der heimliche Königstransfer. Ohne ihn würden die Dortmunder sicherlich noch schlechter dastehen. Doch danach, dann wird's richtig dünn. Waldemar Anton, der ist zurzeit weit davon entfernt, an seine Topform als Kapitän beim VfB Stuttgart ranzuknüpfen. Noch einer der besseren in diesem Bunde, aber auch Licht und Schatten. Gleiches gilt für Pascal Groß. In Brighton der überragende Schlüsselspieler aktuell. In den ersten Spielen war es gut, aber jetzt gerade fehlt ihm die Ballsicherheit, die Ruhe auch, die ihn auszeichnet, die Ideen auch in kreativer Natur. Und es wirkt auch so, als wäre er in manchen Teilen ein bisschen überspielt. Dann die beiden Jüngeren in diesem Neuzugangsbunde, Maxi Bayer und Jan Koto. Bayer, der junge Nationalspieler und Ex-Hoffenheimer, der aktuell überhaupt keine Rolle spielt. Dem, so hört man in Dortmund, auch so ein bisschen die Körperlichkeit fehlt. Und Nuri Sahin, das gehört auch zur Wahrheit dazu, hat aktuell noch nicht das richtige System gefunden, in dem Bayer eine Rolle spielen kann. Koto, der Brasilianer, der von City gekommen war, der ist mit schlechten Fitnesswerten ins Trainingslager nach Bad Ragaz dazugestoßen, musste ein bisschen aufholen im Spiel mit dem Ball. Da blitzte teilweise das Können von Koto auf. Im Spiel gegen den Ball ist das einfach überhaupt nicht gut. Jetzt ist er gerade auch noch verletzt und aktuell überhaupt keine Hilfe für den BVB.
Auswärtsspiel in der Halloween-Woche. Mehr Horror geht nicht für Borussia Dortmund momentan. Es geht zum Pokal, zweite Runde, zum VfL Wolfsburg. Das Ganze gibt's morgen ab 20.30 Uhr natürlich auch in der großen Pokalkonferenz bei uns. Die Bayern sind zurück in der Erfolgsspur, haben sich wurden angepiekst von FC Barcelona in der Champions League, haben sich gegen Bochum den Frust von der Seele geschossen. Auch Leroy Sané, 50. Tor für ihn im Bayern-Trikot. Allerdings spielt er unter Vincent Kompany nicht die ganz große Rolle, noch gar keinen Startelf-Einsatz bekommt. Deshalb hat unser Sky-Experte Didi Hamann folgende Idee.
Bei Sané, der wird einer der bestverdienenden Spieler sein. Da muss er ganz klar sagen, das war über die letzten 3, 4, 5 Jahre war es einfach nicht genug. Ja, und jetzt zu sagen, wenn er jetzt ins Laufen kommt, schießt er in der Rückrunde 6 oder 7 Tore und dann sagen, ja, das ist unser Mann, jetzt geben wir ihm nochmal 4 Jahre. Also da wäre ich vorsichtig.
Ja, was machen wir mit Leroy Sané?
Das ist eine schwierige Situation. Einer der Top-Verdiener im Kader. In einer perfekten Saison kann er nach unseren Infos bei ca. 20 Millionen Euro Brutto-Jahresgehalt landen. Die Bayern wollen im Gehaltsgefüge runter. Das würde auch Leroy Sané treffen. Jetzt muss man sagen, über Zahlen bei dem Prozess sind sie noch nicht. Super Verhältnis zwischen dem Management und den Bayern. Aber es lässt sich derzeit nicht sagen, wie das ausgeht, ob die Bayern sich mit Sané einigen können auf einen neuen Vertrag. Alle wollen irgendwie so richtig, aber die Bayern fordern auch ein bisschen mehr von Leroy Sané. Gestern Traumtor gegen den VfL Bochum, was wir sagen können. Auch das heute nochmal bestätigt bekommen. Aktuell ist geplant, dass er im Winter den Verein nicht verlässt.
Noch schwieriger ist die Situation von Mathis Tell. Aktuell weckt die fehlende Spielzeit Abwanderungsgedanken. Kerry Hau.
Erst im März hat Mathis Tell seinen Vertrag beim FC Bayern vorzeitig bis 2029 verlängert, mit der Aussicht, mehr Spielpraxis unter dem neuen Trainer zu bekommen. Die Bosse und Max Eberl haben angekündigt, wir wollen Tell fördern. Doch seine Bilanz ist seit der Ankunft von Vincent Kompany sehr ernüchternd. 179 Minuten durfte der Franzose bisher ran. Nur 2-mal von Beginn an. In den letzten Wochen wurde er nur kurz oder gar nicht mehr eingewechselt auf seinem Konto. 0 Tore, 0 Assists. Nach unseren Informationen ist Tell mit seiner Situation überhaupt nicht zufrieden, will natürlich mehr spielen. Stand jetzt möchte er aber bleiben. Trotzdem, das Thema Leihe im Winter können wir nicht komplett zumachen, auch aufgrund der Ansicht des FC Bayern.
Wie ist denn die Sicht der Bayern?
Jeder ist sich vereinsintern darüber einig, dass das ein ganz entscheidendes Jahr ist für Mathis Tell. Er muss natürlich jetzt auch den nächsten Schritt machen. Er hat gezeigt, was er kann. Er hat gezeigt, dass er ein sehr abschlussstarker Stürmer sein kann. Aber es wird vereinsintern jetzt wirklich auch ein bisschen mehr von ihm erwartet. Und nach unseren Informationen ist es so, dass die Bayern auch über die Option der regelmäßigen Spielzeit gesprochen haben und deshalb aus Bayerns Sicht eine Leihe im Winter zumindest mal denkbar wäre. An Anfragen mangelt es nicht. Es gab in den vergangenen Monaten immer wieder mal Anfragen, vor allem aus der Bundesliga, auch vom SV Werder Bremen, auch von Borussia Mönchengladbach. Auch da gab es mal Ideen, Tell möglicherweise auszuleihen. Noch zu früh zu sagen, wie das Ganze ausgeht. Die Bayern stand heute nicht abgeneigt von einer Leihe, aber nur, wenn wirklich dann auch alle Topstars in der Offensive fit sind. Und man kann eben auch noch nicht hundertprozentig sagen, legen die Bayern auf dem Wintertransfermarkt nochmal nach, holen sie vielleicht nochmal einen Stürmerersatz als Backup für Harry Kane oder nicht.
Wir schauen auf die Zukunft des deutschen Fußballs, die ganz gut aussieht, mit Jamal Musiala, mit Florian Wirtz und auch mit Paul Wanner. Und zudem gibt es Neuigkeiten.
Ja, eine wunderbare Grafik, die uns noch lange beschäftigen wird und noch lange verfolgen wird. Paul Wanner, eine ordentliche Saison bislang in Heidenheim, aber jetzt eben auch seit dem zweiten Spieltag in der Bundesliga ohne Scorer. Aber da wird noch keiner nervös. Dennoch, wir müssen an dieser Thematik dranbleiben, denn wir können sagen, dass ein Wechsel von Paul Wanner im Sommer definitiv möglich ist. Nicht nur eine Leihe, sondern es besteht sogar die Option eines Verkaufs. Da muss noch sehr viel passieren. Abwarten, was passiert mit Jamal Musiala. Verlässt Florian Wirtz Bayern 0 für Leverkusen in Richtung der Bayern oder in Richtung Manchester City oder in Richtung Real Madrid. Wir können sagen, Bayern 0 für Leverkusen ist definitiv eine Option für Paul Wanner und die Leverkusener beschäftigen sich auch mit dem Supertalent im offensiven Mittelfeld. Und noch eine sehr relevante Information. Die Deutschen wollen ihn ja unbedingt sichern. Es gab ja vielfach Kontakt auch mit Julian Nagelsmann. Aber eine Nominierung jetzt im November, hören wir, ist derzeit nicht geplant. Alles allerdings einkalkuliert. Eine DFB-Nominierung von Paul Wanner soll dann oder ist geplant für das erste Halbjahr 2025, um ihn dann eben auch zu sichern. Denn Ralf Rangnick möchte ihn weiterhin unbedingt für Österreich gewinnen.
Und Bayer Leverkusen hat sich schon ein Top-Talent gesichert. Die Details zu dieser exklusiven Meldung rund um Issa Traoré kommen von Patrick Berger.
Still und heimlich hat Bayer 04 Leverkusen nach exklusiven Sky-Infos ein Top-Talent für die Abwehr verpflichtet, Issa Traoré, Jahrgang 2007, demnach 16 Jahre jung, spielt noch in Mali und ist den Talentspähern der Werkself bei der U17-WM aufgefallen. Der hat da ein richtig gutes Turnier gezeigt und die Jungs von Leverkusen, die waren sehr früh dran, haben dem Jungen einen Plan aufgezeigt und demnach auch die Bayern ausgestochen. Der Plan sieht Folgendes vor: Wenn der Junge 18 wird, also ab Januar 2026, soll er dann fest zum Bayerkreuz dazustoßen. Aktuell ist er noch in Mali, spielt dort, trainiert dort, soll da auch weiterhin die Praxis sammeln, kommt immer mal rüber ins Rheinland, wie aktuell, um dann bei der U19 ja ein bisschen mitzumachen. Ein Foto gibt's aktuell auch auf Instagram, auf seinem eigenen Kanal von Traoré, das ihm im Werkself-Trikot zeigt und dann eben fest ab Januar 2026.
Von seinen letzten 6 Bundesligatoren hat Rizzo Doan 3 per Kopf erzielt. Das ist deshalb bemerkenswert, weil er nur 1,72 Meter groß ist.
Ja, aber das ist ein unfassbar interessanter Spieler, der eben jetzt auch gegen die großen Teams trifft. Rizzo Doan beim SC Freiburg unter Vertrag, 26 Jahre jung. Und auch da so eine kleine Mini-Exklusiv-News. Wie lange hat er denn Vertrag? Da macht der SC Freiburg immer ein wenig Rätselraten draus, nach unserer Info bis 2027. Warum beschäftigen wir uns mit Rizzo Doan, dem japanischen Nationalspieler? Denn da ist der nächste Schritt geplant. Ein Winterwechsel, hören wir, wird nicht ausgeschlossen. Er hat bereits wirklich interessante Anfragen vorliegen. Es kommt natürlich jetzt drauf an, das ist so ein bisschen so, der nächste Schuss, der muss richtig sitzen. Und da geht es natürlich auch nochmal um einen möglicherweise höher dotierten Vertrag. Anfragen sind da, einen Wechsel im Sommer sehr wahrscheinlich. Kommt ein bisschen auf den Preis an. Die realistische Preisbewertung für einen Transfer im Sommer liegt aktuell bei ca. 15 Millionen Euro. Wir hören, die Preisgauer träumen von ca. 20 Millionen Euro.
Wie groß bist du und wann hast du dein letztes Kopfballtor gemacht?
Das ist sehr, sehr lange her. Aber ich bin ja, ich falle ja nach aus, hinten runter aus. Ich konnte es bislang geheim halten. Aber jetzt an der Stelle, da kann ich es verkünden.
Ist exklusiv, sagen wir, exklusives Sky-Info,
kann man sagen. Fupa.net ist nicht draufgekommen. Aber ja, ich habe mir einen Muskelbündelriss zugezogen in der rechten Wade und falle aus für den SV Zamdorf 2. Aber in der Rückrunde greife ich wieder an, nach dem Deadline-Day.
Detaillierter dürfen wir nicht werden. Das wäre zu viel Vorteil für die Gegner, für die kommenden. Schauen lieber auf El Bilal Touré, der ja ähnlich auftrumpft wie du zuletzt in Zamdorf. Ja. Der hat eine perfekte Woche hinter sich, hat in Turin spät das Siegtor erzielt bei Juve in der Champions League, hat gegen Kiel eins aufgelegt, ein Supertor auch noch gemacht. Was heißt das für die Zukunft von Elbi, wie sie ihn in Stuttgart nennen, Dennis Bayer?
El Bilal Touré begeistert aktuell ganz Stuttgart, war der Matchwinner gegen Juventus Turin, war auch der Matchwinner gegen Holstein Kiel. Sein Transfer im Sommer, der hat sich aber ein bisschen gezogen, war immer mal wieder heißer, dann wieder kälter, am Ende dann doch wieder heißer. Und der Grund war eine spezielle Vertragsklausel. Atalanta Bergamo wollte nämlich eine Kaufverpflichtung im Leihgeschäft verankern. Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hat dann aber kurz vor Schluss, als Touré schon auf dem Weg nach Stuttgart war, nochmal nachverhandelt, hat das geändert, hat es auch hinbekommen, aus dieser Kaufverpflichtung eine Kaufoption zu machen. Sprich, der VfB kann Touré für 16,5 Millionen Euro fest verpflichten. Wenn er weiter so performt wie jetzt, ist das auch möglich. Falls das aber nicht passiert, dann haben die Stuttgarter kein Risiko und können ihn auch wieder abgeben zu Atalanta Bergamo.
Das waren natürlich auch die Gründe neben der Torgefahr, dass wir ihn geholt haben. Bringt er uns Speed mit auf der letzten Linie, auch eine Sprungkräftigkeit, Kopfballstärke, gerade im Verlängern, im Ablegen. Der Junge, der macht Spaß. Das hat er aber auch schon von Anfang an gemacht. Und jetzt kommt es natürlich sportlich noch deutlicher zum Vorschein.
Sagt Sebastian Hoeneß. Ihn hatten wir schon mal hier in der Sendung. Andrea Maximovic, der Serbien-Messi. Vielleicht klingt es da bei dem einen oder anderen, so wird er auch genannt. Und wurde mit der Eintracht in Verbindung gebracht.
Genau, bevor jetzt wieder alle ausflippen, nicht wir haben ihm diesen Spitznamen verliehen, Serben-Messi, sondern die serbischen Medien. Für die, die heute diesen Namen zum ersten Mal hören, Andrea Maximovic, 17 Jahre ist er jung, hat bereits 2 Einsätze für die serbische Nationalmannschaft absolviert. Der gilt als Supertalent auf dieser Position. Der kann Sechser, Achter, aber ist eher so im offensiven Bereich unterwegs, im offensiven Mittelfeld. Er kann vorne alles spielen. Hat bei Roter Stern Belgrad noch einen Vertrag bis 2027. Patrick Berger, unser Kollege, hat ja bereits gesagt, dass Borussia Dortmund an ihm dran ist und sich konkret mit ihm beschäftigt. Bei diesem Prozess bleibt es aktuell. Jetzt gab es Medienberichte, dass Eintracht Frankfurt kurz davor ist, dieses Rennen, um ihn zu gewinnen, ihn zu ziehen und sich dann auch gegen den SC Liverpool durchzusetzen. Dies zur Einordnung können wir nicht bestätigen. Eintracht Frankfurt beschäftigt sich mit ihm, müssen sie. Sie sind auf vielen Märkten aktiv, aber ein Winterwechsel ist gar kein Thema zwischen Maximovic und Eintracht Frankfurt. Und selbst einen Sommerwechsel hören wir aktuell sehr unwahrscheinlich. Auch sehr teuer das Paket. Mindestens 10 Millionen Euro wird er kosten. Aller Voraussicht nach landet der Gesamtpreis hinterher bei 15 Millionen Euro für Andrija Maximovic.
Und wer Maximovic haben will, der muss sich mit Marco Marin an einen Tisch setzen. Irre. Der nämlich aus der Kategorie, was macht eigentlich mittlerweile technischer Direktor bei Roter Stern Belgrad ist.
Ja.
35 Jahre alt.
Das muss ich zugeben, hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Das haben wir heute im Rahmen unserer Recherchen, wurde uns das so richtig bewusst. Also Marco Marin, Sportchef bei Roter Stern Belgrad, der ewige Marco Marin.
Wer den Serbien-Messi haben will, der muss beim deutschen Messi nachfragen. Der, in England wurde
ein geiler Spieler, ich mochte ihn.
Kam damals vom SV Werder Bremen an die Stamford Bridge.
Den brauchen wir am Deadline Day.
Marco Marin?
Ja. Ich schreibe dir das mal auf. 3. Februar. 3. Februar
also übrigens. Auf, Plätti, keine Kürbissuppe und Marco Marin für Deadline Day. Dann sind wir beim SV Werder Bremen, seinem Ex-Club. Da geht es um die Zukunft von Naby Keita. Gibt es überhaupt noch? Da hat sich Peter Niemeyer, der Sportdirektor von Werder, bei Sky90 geäußert.
Es gab immer mal wieder Anfragen, aber nie so konkret. Und wir sind gewillt, natürlich eine Lösung zu finden, aber die Partei um Naby auch.
Könnte diese Lösung theoretisch auch sein, ihn noch mal einzugliedern?
Ich glaube, wenn sich jemand über die Mannschaft stellt, dann gibt es für uns so kein Zurück.
Und das ist auch final so entschieden?
Genau.
So, damit ist das auch beantwortet, die Frage zu Naby Keita. Wir sind beim FC St. Pauli, da gibt es ein Problem in der Offensive. 5 Tore in 8 Bundesligaspielen, das ist die schwächste Offensive bislang und da soll sich was tun. Du hattest ja ein Zusammentreffen am Wochenende in einer befreundeten Fernsehsendung am Münchner Flughafen mit Uke Göttlich.
Genau, erstmal wirklich ein sehr sympathischer Bundesliga-Boss. Also wenn Uke Göttlich das jetzt hier sieht, ich halte mein Versprechen ein, denn er hat es ja gestern dann auch erklärt, sie wollen gerne nochmal zulegen in der Offensive, aber die Finanzen immer so ein Problem, immer so ein Thema bei St. Pauli. Also der Markt ist mal sehr eingeengt und deswegen beschäftigen wir uns mal mit 3 Stürmer-Tipps für St. Pauli, für Uke Göttlich und haben uns mal zusammen auf die Suche begeben mit unserem Partner Create Football. Und wir sind auf den ersten Kandidaten gestoßen, Nicolas Giacchini, ein US-Amerikaner, bei Como unter Vertrag zurück ausgeliehen an Cincinnati in der MLS. Das ist ein bulliger Stürmer, ein athletischer Stürmer mit sehr, sehr viel Tiefgang. Allerdings in der MLS hat er jetzt in den letzten Monaten wenig bis gar nicht getroffen. Das war viel besser vor seinem Wechsel zu Como. Da hat er 10-mal geknipst in der MLS und er wäre verfügbar, denn die Leihe bei Cincinnati, die endet Ende dieses Jahres. Der zweite Kandidat, der weiß definitiv, wo das Tor steht. Mitspieler von Mats Hummels bei der AS Roma, Eldor Shomurodov, ein usbekischer Nationalspieler, habe ich mir nochmal rausgesucht. 77 Mal ist er für die Usbeken aufgelaufen. 41 Tore hat er erzielt, Vertrag bis 26, kommt auf ca. 35 km/h. Ebenfalls ein sehr starker Abnehmer in der Box, ein richtig guter Wandspieler, auch mit sehr viel Tiefgang. Und hier sagt Create Football, das wäre ein Stürmer, der könnte vor allem auch aufgrund seiner Technik am Boden und in der Luft viele Flanken abnehmen. Bislang ein Tor in der Serie A. Und ein weiterer Kandidat, das ist der Lieblingsname von Andreas Lengfelder. Duck, aktiv in Schottland, in der ersten schottischen Liga. Bei Aberdeen hat noch einen Vertrag bis 2025. Ein Spieler, der übrigens aufläuft für Kap Verde. 5 Länderspiele hat er bereits absolviert. Ebenfalls bullig, pfeilschnell, richtig viel Tempo am Start. Der hat vor 2 Jahren in der schottischen ersten Liga alles kurz und klein geschossen. Aktuell hat er einen kleinen Hänger, vielleicht einer für St. Pauli. Mein persönlicher Favorit, Ivan Bretagne von Union Berlin hat gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Allerdings spielt er bei Union Berlin überhaupt gar keine Rolle. Aber da wäre im Winter was möglich. Und unsere Information ist, Ivan Pretheyn wäre bereit für einen Wechsel zu St. Pauli, wenn alle Beteiligten mitspielen.
Duk heißt übrigens mit vollständigem Namen Luis Enrique de Barros López, finde ich auch.
Aber gut, den hatte ich jetzt nicht parat.
Duk ist natürlich unerreicht. So, jetzt sind wir hier, nach einer kurzen Pause bei ihm. Ein super Bild, ne? Aber das klingt jetzt nicht bei dem
Super
Namen.
Super Mario.
Super Mario ist back bei der CFC Genua. Es geht um Mario Balotelli. Alle Einzelheiten zu diesem Deal gibt's gleich bei uns. Jahre ist er mittlerweile alt, der CFC Genua, sein 12. Verein, den er sich in den Lebenslauf schreiben kann. Und 2012 hat er den deutschen Fußballfans im EM-Halbfinale was, ne? Sehr, sehr wehgetan. Kein schöner Sommer. Mario Balotelli ist wieder da in Italien.
Ich zittere gerade. Ich kriege gerade hier einen anonymen Anruf aufs Handy. Das ist jetzt so. Entweder der LG-Kundendienst, weil mein Fernseher spinnt, oder Uli Hoeneß.
Gut. Ich weiß es nicht.
Von Ersterem aus.
Ich weiß es nicht.
Mario Balotelli. Lass uns kurz über Mario Balotelli sprechen. Er ist.
Wir wollen ihn erstmal hören.
Achso, ja, komm, ja. Dann hören wir das mal.
Mann.
Sono carico e sinceramente non ho tanta voglia di parlare, voglio cominciare.
Gil ha detto che è il fuoco dentro, senti questo fuoco dentro.
Lo vedrete, dai.
Vuoi fare un saluto ai tifosi del Genoa?
Assolutamente sì, li saluto, ci vediamo allo stadio e speriamo in bene, darò tutto me stesso.
Quando sarai pronto?
Spero presto.
So, jetzt. Bist du rangegangen? Nee.
Nein, ich kann da nicht zurückrufen. Anonyme Nummer kann man nicht zurückrufen.
Mario Balotelli, was kostet das
denn? Egal, Pech, ich muss jetzt hier die Sendung machen.
Ja. Was kostet das denn, Genua, Mario Balotelli zu holen?
Sehr, sehr überschaubar. Also der Medizincheck heute erfolgreich absolviert und die Zahlen zu diesem Deal, die sind die folgenden: Vertrag bis Saisonende, also einen circa 8-Monats-Vertrag für Mario Balotelli. 34 Jahre ist er jung und nach unseren Infos kassiert er circa 300.000 Euro netto für diese 8 Monate. Das ist überschaubar, hätte sich St. Pauli auch leisten können. Aber jetzt ist er bei Genua aktuell Tabellen 18. in der Serie A. Und wenn alles glatt läuft, dann könnte er schon am Donnerstag zum ersten Mal zum Einsatz kommen gegen Florenz, gegen Robin Gosens in der Serie A. Dann ist Spieltag.
Hast du gesagt, das sind 18. glaube ich.
Ja.
Abschlusskampf, eine schwierige Phase für Genua. War er, hier sehen wir nochmal das offizielle Vorstellungsvideo, war vom Instagram-Account von Genua, also Mario Balotelli, jetzt in der Stadt, soll den Verein aus dem Keller holen. War er die erste Wahl?
Nein, die erste Wahl war tatsächlich Erik-Maxim Choupo-Moting. Es gab eine konkrete Anfrage, aber es gab auch die direkte Absage. Nicht, weil er jetzt irgendwie keinen Bock hat auf die Serie A oder auf Genua, sondern er ist weit mit einem anderen Verein und nach unserer Information soll in den nächsten Tagen Vollzug gemeldet werden. Also, wir haben es euch gesagt, Erik-Maxim Choupo-Moting will nochmal angreifen. Abwarten, ob jetzt dieser Deal klappt. Er ist aktuell noch vereinslos, aber topfit.
Zweite Standardsituation für Liverpool. Serviert von Trent Alexander. Arnold und Ausgleich. Eingenickt von Van Dijk. 18. Minute. Erneut ist es ein Standard, der Arsenal hier zum Verhängnis wird. Wie neulich in Bournemouth.
Da wurde das Emirates kurz stumm im Premier League Topspiel am Wochenende. Liverpool zu Gast beim FC Arsenal. Das war der Treffer zum 1-1 in der 18. Minute durch Virgil van Dijk. Entstand 2-2. Aber wir wollen uns um die Zukunft von van Dijk kümmern. Wie geht's da weiter?
Ja, und gestatte mir den Zusatz. In meinen Augen Virgil van Dijk im Gesamtpaket, auch weil er einfach eine bombastische Führungsfigur ist, in meinen Augen der beste Innenverteidiger, den es auf der Welt gibt. Und dementsprechend läuft jetzt auch ein sehr intensiver, ein sehr komplizierter Poker mit dem FC Liverpool. Denn der Vertrag von Virgil van Dijk, aktuell 33 Jahre jung, der läuft aus am Saisonende. Nach unserer Information laufen jetzt erstmal Gespräche mit den Reds. Die Reds sind der absolute erste Ansprechpartner in diesem Poker. Es geht jetzt darum, verlängert man diesen Vertrag oder sagt man, komm, nach all den Jahren trennen wir uns im Sommer, weil van Dijk möglicherweise nochmal eine andere Option wahrnehmen möchte. Aktuell gibt es noch keine klare Tendenz. Und auch weil diese Gerüchte ja immer wieder mal auf dem Markt aufgetaucht sind, Bayern, sind die da dran, machen die da was? Also natürlich muss sich der FC Bayern mit einem Virgil van Dijk beschäftigen, wenn der ablösefrei auf den Markt käme. Aktuell hören wir, ist das aber nicht da, dieses Thema beim FC Bayern. Da laufen auch noch keine konkreten Gespräche, falls ihr da jetzt an irgendwelche Gerüchte stoßen solltet. Aber was nicht ist, kann vielleicht noch werden. Virgil van Dijk müssen wir ab sofort beobachten.
Wir nehmen nochmal den Abzweig von Liverpool zu Sporting Lissabon, ohne über Ruben Amorim zu sprechen, sondern es geht um einen Stürmer, Schweden, Viktor Gyökeres.
Ja, hängt trotzdem alles ein bisschen miteinander zusammen. Ruben Amorim, sein aktueller Trainer bei Sporting Lissabon, möglicherweise auf dem Weg in die Premier League. Hugo Viana, sein ehemaliger Sportchef, ist jetzt der neue Sportchef bei Manchester City. Aber wir müssen uns mit Viktor Gyökeres beschäftigen, denn das ist einer der unterschätztesten Stürmer auf dem europäischen Jahr. Der kann alles, 26 Jahre jung, Vertrag bis 2028. Der hat eine Ausstiegsklausel im Bereich der 100 Millionen Euro im kommenden Sommer. Allerdings wird die aller Voraussicht nach nicht gezogen. Wir haben die klare Information, es gibt eine Absprache zwischen allen Beteiligten, dass er möglicherweise zwischen 60 und 70 Millionen Euro im nächsten Sommer wechseln könnte. Er ist ja auch schwedischer Nationalstürmer, auch da hat er bereits getroffen. Einen Winterwechsel ausgeschlossen, er will wieder portugiesischer Meister werden und auch das können wir neu nennen an dieser Stelle. Alle vier Top-Teams in England an ihm dran, Chelsea, Arsenal, Liverpool und Manchester City, Manchester United derzeit nicht an Gyökeres dran.
Guck mal, Timo Baumgartl haben wir noch, der seit Ende August vereinslos ist. Ne? Schalke, gab es keine Zukunft und jetzt in die MLS-Fragezeichen.
Ja, Exklusivnachricht in Transfer-Update XXL, denn Timo Baumgartl zuletzt beim Schalke 04 unter Vertrag, der steht tatsächlich möglicherweise vor einem Wechsel in die MLS zu St. Louis City SC, dort wo Lutz Pfannenstiel die Geschicke leitet. Es gibt bereits fortgeschrittene Gespräche zwischen dem MLS-Club und Timo Baumgartl, dem Innenverteidiger, der nochmal angreifen möchte. Wir hören, dass ein 2,5-Jahres-Vertrag für Baumgartl in Amerika geplant ist, der mögliche Start dieses Abenteuers könnte erfolgen am 1. Januar 2025. Allerdings steht der Medizincheck noch aus. Ein paar Details müssen noch geklärt werden. Wenn das alles klappt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Baumgartl hier noch im Trikot von der PSV Eindhoven zeitnah für St. Louis aufläuft.
Da haben wir einige Krisenherde, vor allem Traditionsclubs betroffen. Mehr zum FC Schalke 04 gleich. Wir sind erstmal in Köln. Da geht es auch um diese beiden Herren, Christian Keller und Gerhard Struber. Schwere Wochen. 5-1 gegen Darmstadt verloren in der Liga. 2-1 am Wochenende zu Hause gegen Paderborn.
War zu erwarten. Haben wir auch so erwartet. Aber was willst du machen? Transfersperre, konntest den Kader nicht richtig verstärken. Deswegen stehen sie jetzt da, wo sie stehen.
Wir hören Gerhard Struber vor dem Pokalduell dann zu Hause immerhin gegen Holstein Kiel.
Grundsätzlich sind wir ja alle nicht naiv und ich schon gar nicht. Ich weiß natürlich, wenn du hier in dieser Welt des FCs ins Verlieren kommst, dass da diskutiert wird, ist normal.
Beim 1. FC Köln wird's langsam richtig unruhig, auch um Trainer Gerhard Struber. 2 Niederlagen in Folge, 5 Gegentore bei der Niederlage in Darmstadt, 2 Gegentore bei der Heimniederlage zuletzt gegen Paderborn. Das ist einfach zu viel und Struber braucht nun dringend einen Sieg im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel, um sich ein Stück weit wieder zu rehabilitieren. Und auch Sportchef Christian Keller steht immer mehr in der Kritik. Zuletzt gab es nach der Niederlage gegen Paderborn Keller-Rausrufe. Beide müssen endlich liefern, beide müssen nun mit dem 1. FC Köln erfolgreich sein, sonst könnte es bereits zeitnah ein Umdenken geben. Nach unseren Informationen spielt Friedhelm Funkel in den Gedankenspielen der FC-Bosse eine Rolle, könnte also eine Übergangslösung für den FC darstellen, sollte Gerhard Struber nicht mehr weitermachen dürfen, aber Kontakt hat es bis jetzt noch nicht gegeben, das könnte sich aber in den nächsten Wochen noch ändern.
Soweit der Stand der Dinge in Köln. Du wolltest gerne über Tobias Schweinsteiger sprechen an dieser Stelle.
Ja, es ist ja viel los auf dem Trainermarkt. Fürth sucht in Bochum, könnte dann zeitnah eine noch intensivere Suche erfolgen. Regensburg hat Joe Ennox entlassen. Jetzt muss man abwarten, was passiert in Köln. Also der Trainermarkt, der ist notgedrungen in Bewegung gekommen. Die üblichen Verdächtigen überall so ein bisschen auf der Liste im Gespräch. David Wagner, André Breitenreiter, Friedhelm Funkel, der ewige Retter. Aber wir müssen uns vor allem mit Tobias Schweinsteiger beschäftigen, denn da hören wir immer wieder auch von Gerüchten um Jan Regensburg, um Fürth, allerdings möglicherweise schwierig, weil er auch bei dem 1. FC Nürnberg einst unter Vertrag stand. Aber Tobi Schweinsteiger ist ein Trainer, mit dem beschäftigen sich viele Teams.
Kees van Wonderen, das ist der Neue auf Schalke, dort hat man ja schon reagiert, Trainer gewechselt. Allerdings, der gewünschte Effekt ist bislang nicht eingetreten. Gab zwei Niederlagen gegen Hannover 96 und gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Entsprechend unruhig ist es auf Schalke, der große Schlamann.
Es klingt komisch, weil Kees van Wonderen ja noch nicht lange da ist, aber ihm gehen schon die Argumente aus und auch die Rückendeckung. Zu viele Fehler macht er in Sachen Einstellung des Teams, Aufstellung des Teams, In-Match-Coaching und gehen jetzt noch Pokalspiel und das ganz wichtige Spiel am Freitag gegen Ulm, gegen den direkten Konkurrenten verloren. Also dann ist durchaus möglich, dass Schalke nochmal tauscht auf der Trainerposition. Dann müsste Jakob Fimpel wieder ran, der hat das ja zuletzt auch interimsmäßig gemacht. Problem da, der hat keine Lizenz, dementsprechend müsste Schalke eine Strafgebühr zahlen für jedes Spiel, wo Fimpel auf der Bank sitzt. Es fehlen absolute Typen in der Mannschaft, da kann Kees van Wonderen nichts für. Da kann man erst im Winter nachlegen. Die Information, dass vielleicht dann doch nochmal Dominik Drexler, der suspendiert ist, begnadigt wird, das ist nach unseren Informationen falsch. Er bleibt außen vor. Große Kritik gibt es natürlich auch an Ben Manga, dass Schalke sich von ihm trennt. Das halte ich für aktuell eher ausgeschlossen, denn man hat sich diesem Weg komplett verschrieben, ist da all in gegangen und hat Ben Manga ja auch viele, viele Leute mitbringen lassen, die eben überall im Verein verstreut sind. Also ganz so einfach wäre das da nicht.
Das macht der Chef persönlich. Lennart Karl, der Topscorer der Bayern, einer der aufregendsten Spieler in diesem gesamten U17-Jahrgang, sein 19. Saisontor im 11. Spiel. Eine herausragende Quote.
Das war bereits der 27. Scorerpunkt für Lennart Karl im 11. Spiel in der B-Union-Bundesliga. Der Junge, der 2022 von Viktoria Aschaffenburg an den Bayern Campus kam, sorgt in dieser Saison für richtig Furore, steht bei 19 Toren und 8 Assists, obwohl er eigentlich kein Stürmer ist, sondern im 4-2-3-1 auf der 10 und im 4-3-3 in den Halbräumen eingesetzt wird. Kreativ, laufstark, torgefährlich, feiner linker Fuß, hat, obwohl er erst Jahrgang 2008 ist, auch schon Minuten in der UEFA Youth League gesammelt. Aktuell wird bei den Bayern diskutiert, ihn im Winter schon fest in die U19 hochzuziehen, wenn der 16-Jährige körperlich auch noch die nächsten Schritte macht und seine Arbeit gegen den Ball verbessert, wird das ein ganz, ganz interessanter Spieler für die Zukunft, auch für den DFB. In der U17 ist er dort ebenfalls der Chef im Mittelfeld, hat in 3 Spielen bei der Quali für die U17-EM 5 Tore erzielt. Auf diesen Jungen gilt es in den nächsten Monaten und Jahren also ein Auge zu werfen. Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 26. Es handelt sich um einen klassischen Jugendspielervertrag ohne Profi-Anbindung.
Spannender Name, den wir uns notieren müssen. Lennart Karl.
Ja, super.
Kerry ist ja begeistert.
Super spannender Name. Kerry ist zu Recht begeistert. Und wir legen noch so ein paar Informationen drauf. Und eine sehr relevante. Sein Berater ist niemand Geringeres als Michael Ballack. Also Michael Ballack leitet die Geschicke, ebnet jetzt den Weg, den nächsten Schritt für Karl. Seit circa 6 Monaten hören wir, arbeiten die beiden zusammen. Michael Ballack, sehr erfahren, der weiß, auf was es da ankommt. Als Mittelfeldspieler. Wie geht's da jetzt weiter? Kerry hat's gesagt, Vertrag bis 2026. Die Bayern aktuell auch das Gefühl auf Spielerseite noch etwas zögerlich unterwegs, wollen nochmal die ein oder andere Entwicklung abwarten. Was wir hören ist Real Madrid und Ajax Amsterdam. Die haben sich bereits nach Lennart Karl erkundigt, sind dran, sind richtig interessiert, vor allem Ajax Amsterdam, um ihn wiederum in ihre Jugendabteilung zu ziehen und da die nächsten Schritte mit ihm vorzubereiten. Dennoch, das hören wir auch klipp und klar, die Bayern sind der allererste Ansprechpartner für Lennart Karl. Dennoch gibt es jetzt schon die erste Überlegung, ist er möglicherweise jetzt schon bereit im nächsten Sommer für einen Schritt in die zweite Bundesliga? Er wird im Februar 17. Also, der Prozess läuft. Lennart Karl vom FC Bayern werden wir uns ab sofort merken.
Da bin ich gespannt, wenn wir uns in 10 Jahren hier immer noch treffen, wo er dann mit 26 steht. Den Weg werden wir auch verfolgen. Gleich geht's hier erstmal weiter mit der Nachspielzeit. Einen haben wir aber noch, Luca Toni. Machen wir kurz den Torjubel von Luca Toni.
Den mache ich sehr gerne. Ja, genau. Das war mein Zweitlieblingsspieler nach Ruud van Nistelrooy.
Selbstverständlich. Das haben wir mitgenommen aus der Sendung, die Kürbisphobie. Und jetzt hören wir Luca Toni, den haben wir in Miami getroffen. Bei der World Legends Paddle Tour war er mit dabei. Er spielt kein Paddle. Kann das offensichtlich ganz gut und hat sich nochmal zu seiner Zeit in der Bundesliga geäußert, warum er München so vermisst und warum früher alles besser war. Bis Freitag.
Ich kann nicht gerade sagen, dass ich das Bier vermisse, denn das mochte ich nie besonders. Aber das Stadion vermisse ich natürlich sehr. Es war ja nicht einfach nur ein Stadion, sondern fast wie ein Theater. Es war immer voll, jedes Spiel, egal ob DFB-Pokal oder Bundesliga, immer ausverkauft. München ist zudem eine wirklich wunderschöne Stadt. Bayern ist zwar ein großer Verein, aber wird auch geführt wie eine Familie. Es gab nur drei entscheidende Personen damals. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und den Sportdirektor. Es waren also nur drei Leute, mit denen man sprach. Drei, die wirklich viel Ahnung von Fußball hatten.
Ed erano tre persone che sapevano tanto di calcio.